Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ungefiltert, dem authentischen Sales-Podcast. Und ihr glaubt es nicht, was ich geschafft habe. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, Dominik Scharlheim mal in diesen Podcast zu kriegen. Und wer fleißig auf LinkedIn unterwegs ist und sich auch für die junge Gründerszene ein wenig interessiert, wird ihn da sicherlich schon gesehen haben. Dominik ist CEO seines eigenen Unternehmens und dabei ist er erst oder schon 14 Jahre alt. Bewertet selbst, wie ihr das seht. Dominik wird uns jetzt mal erzählen, wie es dazu kam und was es damit auf sich hat. Dominik, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Bei mir hat das Ganze schon recht früh angefangen. Ich mache ja Werbemittel für Unternehmen aus dem 3D-Drucker. Und mein Unternehmen hat aber gar nicht so angefangen. Ich habe damals selbst mit einem ganz einfachen 3D-Druck-Service angefangen und habe dort jeden möglichen Auftrag für einen Kunden produziert. Und das hat den Hintergrund, als ich ungefähr 9 Jahre alt war, habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten einen 3D-Drucker geschenkt bekommen. Und für ein Kind, welches, ich sag mal, sehr kreativ war und sehr viele Ideen hatte, die er umsetzen wollte, war das natürlich eine tolle Möglichkeit, diese Ideen dann auch wirklich zu was Haptischem zu machen, etwas, was man, was nicht nur eine Idee im Kopf ist. Und jedenfalls ist dann mein Hobby gewachsen und ich habe auch gesehen, dass es zum Beispiel bei Freunden ein super cooles Thema ist, dass es gut ankommt und dass diese 3D-gedruckten Sachen nicht nur irgendwas ist, was vielleicht für ein Kind interessant sein kann, sondern was auch für die größere Gesellschaft was wirklich Cooles ist. Und dementsprechend bin ich dann da immer mehr reingegangen, habe immer mehr gelernt, Fähigkeiten angesammelt und irgendwann kam so der Punkt, wo ich mir selbst so dachte, okay, ich will das eigentlich verkaufen können. Und dann habe ich auch damit angefangen und irgendwann ist es dann halt immer weiter gewachsen, dass ich gesagt habe, okay, das soll jetzt ein bisschen offizieller sein. Und dann ist das natürlich, damals war es das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, so mit 10 oder 11 Jahren, ist das nicht so leicht, zum einen das offiziell zu machen und zum anderen das seinen Eltern zu erklären. Und jedenfalls habe ich dann nach Möglichkeiten gesucht und dann kam sozusagen der Gedanke auf, es gibt, beziehungsweise Kinder sind ja bis zum 18. Lebensjahr nur beschränkt geschäftsfähig. Es gibt aber auch eine Floskel, die besagt, mit der Erlaubnis der Erziehungsberechtigten und dem Familiengericht darf man auch schon vorher ein Unternehmen gründen. Und genau diesen Weg bin ich eben gegangen. Ich habe mir die Erlaubnis des Familiengerichtes eingeholt und genau so kam das dann dazu.
Wahnsinn. Also wenn man sich das mal so im Schnelldurchlauf anhört, das finde ich richtig cool, dann sind da ja unglaublich viele Schritte in einem relativ kurzen Zeitraum zusammengekommen, die du so gehen musstest, um überhaupt dort zu landen, wo du heute bist. Lass uns mal kurz zurückgehen. Als du 9 Jahre alt warst, hast du also deinen ersten 3D-Drucker geschenkt bekommen. Warum überhaupt? Wer kommt denn auf die Idee, einem 9-Jährigen einen 3D-Drucker zu schenken? Wie kannst du uns das erklären?
Bei mir war das damals so, dass ich Spiele entwickelt habe und dann bin ich irgendwann, man kann ja 2D-Spiele entwickeln und 3D-Spiele und irgendwann habe ich damit angefangen und dann habe ich Figuren erstellt und diese Figuren wollte ich auf meinem Schreibtisch stehen haben und dann ist das auch ein bisschen schwierig, weil die sich so zu bestellen ist sehr teuer und andere Fertigungsmethoden außer dem 3D-Druck kamen nicht wirklich in Frage, weshalb ich so probiert habe, meine Eltern immer so ein bisschen zu überreden, sie waren dann noch so etwas zögerlich. Aber so kam das dann dazu, dass ich es dann zu Weihnachten bekommen habe.
Das heißt, du bist über deine Leidenschaft dieser Spiele erst auf das Thema 3D-Drucken aufmerksam geworden und hast dann herausgefunden, dass es Maschinen gibt, mit denen man sich diese Figuren zu Hause selbst drucken kann. Daher kam dann dein Wunsch, verstehe ich das richtig, ja?
Genau, vorher kannte ich den 3D-Druck so noch gar nicht. Bestimmt hat man mal davon gehört, aber es war mir kein gängiger Begriff und dadurch ist es dann erst so richtig dazu gekommen.
Okay, und dann hast du also diesen 3D-Drucker zu Hause. Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen. Und dann steht dieses technische Gerät da auf deinem Tisch und du musst dich natürlich erstmal damit auseinandersetzen, wie funktioniert das alles überhaupt? Ist das komplex? Kann das jeder? Muss man das erst lernen? Wie funktioniert das?
Ich muss sagen, heutzutage ist das alles recht einfach mit den Maschinen, die sind ja recht benutzerfreundlich. Damals war es aber noch ein bisschen anders. Diese Maschinen, ich musste meinen Drucker teilweise jeden Tag irgendwie reparieren, irgendwas anderes halt machen. Und ich muss sagen, aber das war auch für mich bis heute sehr wichtig, weil ich halt dadurch die Kernfähigkeiten gesammelt habe, wie ein Drucker funktioniert, woraus bestehen die Drucker, also welche technischen Teile sind drinne verbaut. Und man bekommt halt ein ganz anderes Verständnis dadurch, wenn man an so einem Drucker selbst rumschraubt und halt verschiedene Dinge probiert.
Mhm. Und hast du da auch so Situationen erlebt, wo dann mal gar nichts funktioniert hat und du dich irgendwie in stundenlanger, kleinteiliger Arbeit da rausarbeiten musstest, oder ist das immer alles reibungslos abgelaufen?
Es war teilweise so, dass man dann 3-4 Tage an einem Projekt sah, schon so richtig ja frustriert war, weil man ja weiterdrücken will, vorankommen will. Und ja, man muss halt, manchmal ist auch die Lösung ganz, ganz leicht gewesen, nur man kam halt einfach nicht drauf. Genau.
Also diese Lösungskompetenz zu haben, ne, da tief einzusteigen und nicht locker zu lassen und dann auch wirklich den Weg zu finden, da rauszukommen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass man das kann, ne? Aber ist ja in dem Alter, in dem du damals warst, auch bemerkenswert, dass du diese Geduld aufgebracht hast. Oder gab es da jemanden, der an deiner Seite war und dich dabei unterstützt hat und dir gut zugeredet hat oder vielleicht auch mal versucht hat, mit dir das ein oder andere Problem gemeinsam zu lösen?
Also ich muss sagen, mein Vater hat mir viel geholfen, gerade wenn es um dieses ganze Technische geht. Es war aber, die Motivation kam auch viel von mir selbst, weil ich ja weiterkommen wollte. Ich wollte weiterdrücken, weil mir es einfach extrem viel Spaß gemacht hat und ich gemerkt habe, ich wachse auch daran gewissermaßen. Das hilft mir weiter.
Und dann kam irgendwann der Moment, wo es nicht mehr nur für dich interessant war, sondern wo auch andere Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass das, was du da machst, ja irgendwie eine coole Nummer ist. Sind dann Freunde gekommen und haben gesagt, druck mir mal was, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ich habe die ganzen Drucke mit in die Schule genommen aus Spaß und habe das dann mal den Freunden gezeigt. Und die Freunde waren alle total fasziniert davon, weil ich konnte die Dinger zu Hause ja produzieren, was man normalerweise so in einem Laden kaufen musste. Und dann habe ich ihnen was gedruckt und dann haben meine Freunde es ihren Freunden gezeigt. Und dann wollten die Freunde meiner Freunde was gedruckt haben. Und irgendwann kamen auch die Eltern, wo sie gesagt haben, okay, kannst du mir nicht vielleicht dieses Ersatzteil drucken? Und auch Verwandte wollten mal immer wieder was gedruckt haben. Und so ist dann halt einfach dieser Bekanntheitsgrad gewissermaßen auch im 3D-Druck gewachsen. Man muss sagen, heutzutage ist der 3D-Drucker schon ein gängiger Begriff, aber damals war es, ja, es war schon gängig, aber noch bei weitem nicht so groß wie heute.
Und wie ist das mit den Kosten? Ich meine, wenn ich so eine Figur mir selber drucke, ist das günstiger, als wenn ich die kaufe, oder nimmt sich das letzten Endes nichts?
Ich habe nicht mehr die genauen Kosten dieser Figuren im Kopf, weil ich die ja nicht mehr drucke, aber es ist auf jeden Fall deutlich günstiger. Also teilweise zahlt man ein Fünftel des Preises, wie wenn man sie online bestellen würde.
Mhm. Also lohnt es sich tatsächlich dann auch, die teilweise mehrere Stunden auszuharren, bis das fertig ist. Ich kann mich noch daran erinnern, die ersten 3D-Drucker, die ich mal gesehen habe, die haben unglaublich lange gebraucht, um da was zu drucken. Ist das heute auch noch so? War das damals so, als du den bekommen hast?
Das ist halt eins der Kernprobleme eines Druckers, die lange Druckzeit. Es verbessert sich stetig, also es wird deutlich schneller, kommt aber immer noch nicht an führende Verfahren wie Spritzguss und so weiter ran. Es ist aber auch nicht der Kernpunkt eines 3D-Druckers. Man kann zum Beispiel komplexe Formen, die so mit einer Spritzgussmaschine oder anderen Fertigungen gar nicht möglich wären, was dann halt den Drucker so auszeichnet.
Vor allen Dingen hat man ja bei diesen Spritzgussmaschinen, glaube ich, auch die Herausforderung, dass man erst noch diese teuren Werkzeugformen erstellen lassen muss oder so, ne, wo das Material dann reingespritzt wird. Das entfällt natürlich beim 3D-Drucker, oder?
Ja, und ist natürlich dann auch super für Prototyping. Das heißt, wenn man ein Produkt hat, was noch nicht fertig entwickelt ist und ein bisschen dran, ja, sich versuchen möchte, ist natürlich der 3D-Druck auch nochmal eine super kostengünstige Alternative.
So, und jetzt bist du dann irgendwann so 10 Jahre alt geworden, 10, 11 Jahre alt, und hast dann gemerkt, jetzt festigt sich der Wunsch, doch ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen? War das dein wichtigster Antreiber, dass du gesagt hast, ich möchte Geld mit meiner Leidenschaft verdienen? Oder ging es dir einfach nur darum, für die viele Zeit, die du da reinsteckst, vielleicht auch kostendeckend irgendwie ein paar Euro rauszuholen, um das Material bezahlen zu können? Wie war mit 10, 11 Jahren deine Idee?
Es war zum einen so, dass ich auch schon vorher gewisse Drucke verkauft habe, bei Freunden, was für mich so dieser Antrieb war. Zum einen, ich wollte dieses Offizielle haben, dass ich das machen darf. Das hat mich ja damals, es war einfach ein Wunsch, den ich hatte. Und dann war es auch, dass es, ja, für mich war es so, es gab nicht, also es gibt viel mehr Möglichkeiten dadurch, dass mein Unternehmen hat, gerade weil mein Produkt ja für B2B ist, ist für viele Kunden ist eben wichtig, dass ich ein offizielles Unternehmen habe, dass ich eine Steuernummer habe und so weiter. Und dementsprechend war das auch nur so möglich.
Okay, das heißt, es war von Anfang an auch schon die Idee da, dass du B2B-Geschäft machen willst, also dass wirklich Unternehmen letzten Endes deine Kunden werden und entsprechende Bestellungen bei dir aufgeben. Was sind das dann für Bestellungen? Wie darf ich mir das vorstellen? Was bestellt ein Unternehmen bei dir, Dominik?
Früher waren es ganz verschiedene Dinge. Das heißt, zum Beispiel bei Ihnen ist irgendein Ersatzteil kaputt gegangen. Sie wollten das ersetzt haben. Ich habe aber schnell gemerkt, damit ich mich sozusagen auf eine Sache spezialisieren kann und da halt richtig gut drin werden kann, brauchte ich halt eine Nische. Und deshalb habe ich mich selbst auf Werbemittel für Unternehmen spezialisiert. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, wo ein NFC-Chip drin ist. Das heißt, man kann den einfach mit einem Handy scannen und kommt auf die jeweilige Firmenwebsite. Oder Weihnachtskarten mit dem Firmenlogo obendrauf, deren Logo in ganz groß gedruckt. Da gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich mache immer noch Auftragsarbeiten, aber Werbemittel sind so der größte Prozentsatz.
Und bist du da sehr beschränkt auch in der Auflage der Werbemittel? Gibt es da so eine Größe, so eine Menge, wo du sagst, bis dahin kann ich das in annehmbaren Zeitraum realisieren und ab da wird es dann schwierig? Oder wie handhabst du das?
Also meine Schlüsselanhänger sind so eins meiner Kernprodukte, weshalb ich es immer damit ganz gern vergleiche. Ich könnte aktuell 200 dieser Schlüsselanhänger pro Tag produzieren. Jetzt, wo ich halt auch merke, dass da mehr Anfrage an diesen Schlüsselanhängern ist und zum Beispiel durch die LinkedIn-Präsenz und so weiter, bin ich halt gerade dabei zu skalieren. Das heißt, bis Anfang bzw. Mitte nächsten Jahres soll das Ganze auf 2000 Schlüsselanhänger pro Tag hochskaliert werden, auch weil ich damit an Werbeanbieter gehen möchte. Das heißt, es soll nicht nur in meinem eigenen Online-Shop vertrieben werden, sondern auch soll gestreut werden über Partner.
Okay, spannendes Konzept. Und wenn wir jetzt nochmal drauf gucken, als du dann irgendwann 13 warst, das ist ja dann doch eine gewisse Zeit gewesen, ne? Ich glaube, zwischen 10 und 13 hast du das ganze Thema weitergedacht und mit 13 kam dann dieser Punkt mit der Unternehmensanmeldung oder hast du schon vorher irgendwas über deinen Vater angemeldet oder so? Wie ist das dann abgelaufen?
Das war damals keine so wirkliche Option für uns. Ich habe den Antrag beim Familiengericht abgegeben, als ich kurz vor meinem 13. Lebensjahr war. Das hat sich dann bis November letzten Jahres gestreckt, wo ich dann noch die Genehmigung hatte und dann bin ich direkt zum Gewerbeamt gegangen und habe mein Unternehmen angemeldet.
Gibt man da nur irgendwelche Papiere ab oder spricht man da auch mit jemandem, der einen mal persönlich sehen will, wenn man so ein Unternehmen anmeldet?
Beim Gewerbeamt oder beim Familiengericht?
Sowohl als auch. Wie läuft das?
Beim Familiengericht habe ich den Antrag abgegeben und habe bestimmt 2, 3 Monate keine Rückmeldung bekommen und ich dachte, okay, das war's schon, da kommt jetzt gar nichts mehr. Habe dann aber noch ein Schreiben bekommen und dann, ich musste damals, als ich das abgegeben habe, habe ich einen Businessplan mit abgegeben. Ich habe, was meine Lehrer darüber halten, dann musste ich noch einen Zeitplan erstellen und mein letztes Zeugnis. Und dann kamen zum Businessplan ein paar Rückfragen, dann haben wir einfach darüber uns auch ausgetauscht. Und dann kam es zu einem persönlichen Gespräch mit dem Bearbeiter meines Falls. Und dann haben wir uns auch nochmal darüber ausgetauscht. Da war dann sozusagen der Zweck des Gesprächs, meine geistige Reife zu prüfen, ob ich überhaupt bereit bin, dazu ein Unternehmen zu gründen. Ist das möglich, das mit der Schule zu vereinbaren? Genau. Und hat dann alles geklappt. Und dann hat sich's nochmal so kurz gestreckt. Ich musste einen Kurs bei der IHK absolvieren und dann habe ich auch die Genehmigung bekommen.
Und wie empfindest du das als junger Gründer in Deutschland rückblickend, wenn du dir nochmal vor Augen führst, was das für ein langer Prozess ist, wenn ein junger Mensch wie du sich entscheidet, sich selbstständig zu machen? Wie ist da so dein Gefühl?
Ich sehe das zum einen sehr kritisch, weil ich meine, es begrenzt uns jungen Leute dadurch, dass wir unsere Ideen realisieren können. Andernfalls sehe ich es auch schon gut, dass man nicht als Kind mit jeder Idee einfach darauf losstarten kann, sondern dass man erstmal okay so einen Anstoß bekommt, okay, denk nochmal drüber nach, prüf nochmal, ob das alles so funktioniert. Es ist natürlich bürokratisch trotzdem ein Riesenaufwand, der überhaupt keinen Spaß macht. Ja.
Als du in dem Gespräch da gesessen hast, Dominik, das finde ich total interessant. Wie war da so dein Gefühl? Hat der verstanden, was du machen wolltest? Fand er das gut? Hast du das Gefühl gehabt, dass der dich unterstützt oder hat er das sehr kritisch beäugt und du hattest eher das Gefühl, eigentlich traut er dir das nicht so richtig zu? Wie war das?
Zum einen war ich sehr nervös, aber dann hat mir der Bearbeiter direkt gesagt, dass am Anfang war er sehr kritisch gegenüber der Genehmigung. Während des Gesprächs hat er mir auch immer wieder gesagt, okay, er hält es jetzt eigentlich für was Gutes. Er hat den Businessplan selbst nicht wirklich so beurteilt. Er hat gesagt, es könnte funktionieren und hat mir dann halt ausgesprochen, dass er glaubt, dass es auch in meinem Alter mit meiner Reife funktionieren kann.
Okay, dann war das Ganze also quasi bestätigt und du konntest nach Hause gehen und sagen, jetzt bin ich CEO meines eigenen Unternehmens. Wie war das Gefühl, als du endlich dadurch warst?
Es war für mich ein riesen Meilenstein, weil es so immer so mein Traum war und ich habe ja sehr lange drauf gewartet. Es war ja noch viel länger, bevor ich überhaupt diesen Antrag abgegeben habe, war es Recherche. Ist das überhaupt möglich? Gibt es Fälle, die sowas erreicht haben? Und dann, als ich das geschafft habe, war es, okay, jetzt alles andere kann ja nicht mehr so schwer werden. Und es war natürlich schon ein richtig tolles Gefühl.
Und dann erstmal Party zu Hause mit Familie und Freunden oder was macht man dann? Bestellt man dann gleich den nächsten 3D-Drucker? Wie geht's dann weiter?
Bei mir war es wirklich so, ich habe dann den nächsten 3D-Drucker bestellt, unabhängig aber von der Genehmigung. Und dann bin ich auf eine 3D-Druckmesse gefahren, ein paar Tage später. Und konnte dann natürlich durch diese Genehmigung nochmal eine richtig schöne Story erzählen, wodurch ich super Kontakte in die ganze Szene erhalten konnte, mich vernetzen konnte mit ihnen. Und ja.
Und wie haben deine Freunde reagiert? Ich meine, jetzt warst du nicht mehr einfach nur so der Dominik von nebenan, sondern auf einmal warst du der Dominik, der schon zu Schulzeiten sein eigenes Unternehmen hat. Das ist ja schon was Besonderes, oder?
Bei mir war es zum einen so, ich habe es nicht direkt so allen erzählt, sondern erstmal nur meinen besten Freunden. Aber meine ganze Klasse hat schon mitbekommen von diesem Antrag, weil ich eben einem Lehrer einem Empfehlungsschreiben beten musste. Und dann hat er es halt an der ganzen Klasse angesprochen und haben alle was davon mitbekommen. Es war aber auf jeden Fall, die Reaktion war erstmal cool und sie fanden es eigentlich alle ganz cool.
Das heißt, du hast nur Unterstützung erfahren oder gab es auch kritische Stimmen, die gesagt haben, Dominik, was soll der Blödsinn? Da kannst du eh kein Geld mit verdienen, schaffst du nicht. Gab es sowas?
Von Mitschülern nicht direkt. Es gab von fremden, außenstehenden Personen schon mal ein paar negative Kommentare, aber die waren so vereinzelt, dass es mich bis jetzt noch nie, wo ich gesagt habe, okay, da war jetzt irgendwie was super Schlimmes dabei. Bis jetzt war die Resonanz so ziemlich positiv, eher.
Bist du eher so der Typ, der sowas auch eher an sich abperlen lässt? Oder sitzt du dann schon zu Hause an deinem 3D-Drucker und denkst da manchmal drüber nach, über die kritischen Momente, die du da vielleicht auch so erfährst in der Kommunikation mit anderen?
Ich unterscheide meistens zwischen, wenn jemand begründete Kritik äußert, dann lasse ich mir schon durch durch den Kopf gehen. Und das hilft auch mir oft. Also auch von meinen Eltern bekomme ich immer wieder, okay, vielleicht solltest du das nochmal überdenken. Das hilft mir. Aber da unterscheide ich dann auch zwischen, ist diese Kritik da, um mir zu helfen oder um mich zu verletzen? Und diese Zweiteres kann ich eigentlich recht gut ignorieren.
Wow, stark, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir im Internet noch mal so ein bisschen, habe ich mich noch mal ein bisschen umgeguckt im Internet und geschaut, was du sonst so machst. Und da ist mir aufgefallen, dass du mittlerweile ja auch schon hier und da so eine gewisse mediale Präsenz hast. Ich habe dich zum Beispiel auf Focus Online gefunden. Wie schafft man es denn als 14-Jähriger mit seinem ersten kleinen Unternehmen bei Focus Online einen Auftritt zu landen, möchte ich mal sagen?
Das Ganze ist durch LinkedIn passiert. Ich bin auf LinkedIn komplett viral gegangen mit einem Post, wo ich einfach meine Geschichte erzählt habe. Es waren, ich glaube, es sind mittlerweile fast 500.000 Impressionen. Und dadurch kam ein Reporter von Focus Online auf mich aufmerksam. Dann haben wir am Telefon ein ganz schnelles Interview gehalten. Und dann war am nächsten Tag der Post auch schon online.
Das war direkt am Telefon, einfach mal eben schnell abgehandelt. Cool. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist auf jeden Fall eine spannende Herangehensweise. Aber was cool ist, ist ja, dass die Aktivität auf LinkedIn tatsächlich dazu führt, dass du für dein Thema auch mehr Öffentlichkeit bekommst und dass du auch spürst, dass sich Menschen durchaus dafür interessieren, was du da machst. Ja, und allein schon, dass du überhaupt auf LinkedIn als 14-Jähriger angefangen hast zu posten, erachte ich schon als was Besonderes, weil vielleicht kenne ich auch zu wenig in deiner Altersklasse, aber mir sind noch nicht viele aufgefallen auf LinkedIn, die in deinem Alter dort aktiv sind. Wann kam denn so der Punkt, wo du gesagt hast, LinkedIn, das ist so eine Plattform, da muss ich eigentlich mit meiner Geschichte und meinem Unternehmen vertreten sein?
Für mich war das am Anfang eher so, ich habe LinkedIn als Verkaufsplattform ganz am Anfang gesehen und dachte mir, okay, ich mache B2B-Artikel, LinkedIn ist eine B2B-Plattform, also muss ich da auch aktiv sein. Und dann habe ich meinen ersten Post dort hochgeladen, in dem ich einfach, wie gesagt, meine Geschichte erzählen wollte. Und es war mein erster, ja, richtiger Post auf LinkedIn und der ging dann direkt durch die Decke. Und dadurch ist mir aber auch bewusst geworden, ich sollte LinkedIn nicht vielleicht nur als B2B-Plattform sehen, sondern LinkedIn hat halt noch so viel mehr Potenzial mit sich mit Leuten vernetzen, andere tolle Geschichten hören und auch Leute zu inspirieren. Und das ist mir, glaube ich, durch diesen Post ganz gut gelungen.
Aber das ist doch total krass. Also dein erster Post auf LinkedIn ging gleich total durch die Decke. Wie viele Follower hast du zu dem Zeitpunkt gehabt?
Es müssten vielleicht 3 maximal gewesen sein. Also es war vorher ein Post, der war Monate vorher schon da. Und ich glaube, durch den Post habe ich bestimmt auch um die 1300 Follower gewonnen. Und ja, also
ich hätte
selbst damit überhaupt,
oder,
nicht gerechnet.
Also da ist ja das, was du hier erzählst, ist ja auch ein Aufruf eigentlich dazu, dass Menschen, die in der Selbstständigkeit sind, egal welchen Alters, auch unbedingt auf LinkedIn aktiv sein sollten, oder wie siehst du das?
Absolut. Ich meine, wie man es jetzt wirklich an meinem Beispiel ganz schön machen kann, LinkedIn kann ein ganzes Geschäft verändern und vor allem im Positiven verändern. Und ja, es ist halt, jede Präsenz sollte man definitiv mitnehmen und da ist halt LinkedIn ein super Anfang.
Und dann hast du über LinkedIn auch so deine ersten Aufträge erhalten oder vielleicht auch Kooperationsanfragen, oder was flattert dir da so in deinem Postfach rein den ganzen Tag?
Ich hatte ja schon vorher einige Aufträge, aber durch LinkedIn kam dann nochmal, ich war vorher sehr lokal begrenzt und durch LinkedIn kam dann die global beziehungsweise vor allem in Deutschland die Anfragen rein, was mir dann halt geholfen hat, aus da rauszukommen, dass ich nur lokal etwas anbieten kann. Und das hat mir sehr geholfen und ich bekomme regelmäßig immer wieder so Kooperationsanfragen, wo man dann zum Beispiel sagt, keine Ahnung, du kriegst einen Drucker zugeschickt und dafür erwähnst du uns mal in einem Post oder sonst was. Und das ist natürlich was ganz Cooles. Was für mich aber eins so der coolsten bzw. wichtigsten Sachen sind einmal Partner in der kompletten 3D-Druckszene. Das heißt, ich kann mich super mit Leuten vernetzen. Ich habe Tipps bekommen, wie ich mein Unternehmen aufbauen kann, aber auch in der Werbemittelszene. Das heißt, ich habe dadurch Partner gesammelt. Ich bin gerade dabei, meine Produkte in verschiedene Online-Shops reinzubringen. Und natürlich auch die ganze Medienpräsenz hilft auch weiter. Ich bekomme ja regelmäßig immer wieder Anfragen und das ist auch super.
Das ist echt fantastisch. Ich bin begeistert, wie schnell das vor allen Dingen auch bei dir funktioniert hat. Also du musst ja unglaublich viel richtig gemacht haben. Ich meine, ich bin auch schon eine Weile auf LinkedIn unterwegs und kenne da auch so den einen oder anderen. Und da beißen sich ja viele wirklich die Zähne aus an dieser Plattform, jammern darüber, dass ihre Beiträge nicht richtig performen, dass sie nicht genug Likes und Kommentare bekommen, dass ihr Business da irgendwie gar nicht so richtig vorankommt. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwas, Dominik, was du denen so als Rat mit auf den Weg geben kannst, worauf sie vielleicht ein bisschen achten sollten, damit das da besser funktioniert? Wie waren da deine Erfahrungen?
Für mich ist das ganz schwer zu beurteilen, weil eben einer meiner ersten Posts direkt so gut funktioniert hat und ich gar nicht so viel Erfahrung habe. Aber was ich jetzt gemerkt habe, dadurch, dass ich auf LinkedIn aktiv bin, sehe ich die Beiträge, die authentisch sind, die eine schöne Geschichte erzählen, wo man sich reinversetzen kann, kommen viel besser an als eine stumpfe Werbebotschaft. Also es gibt ganz viele Accounts, die einfach nur ein Produkt verkaufen wollen. Ich bin immer der Meinung, man sollte vielleicht eine Personal Brand machen, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, was ich zum Beispiel mache, ich erzähle immer schön meine Geschichte und dann am Ende zum Beispiel und ich biete diese Produkte an, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt mir. Und allein dadurch kommen dann schon die Leute. Nur ich finde, so erreicht man die Leute nochmal viel persönlicher und man bringt auch einen Mehrwert für die Plattform mit rein.
Wäre ja für dich vielleicht noch ein zweites Standbein, Personal Branding Agentur für gescheiterte LinkedIn-Existenzen oder sowas. Ja, nicht schlecht. Ey. Ich finde das, du merkst, ich bin begeistert davon, dass du solche Tipps schon gibst, ja, und dich so intensiv damit auseinandergesetzt hast. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und ich sage das auch deswegen nochmal ganz klar, weil ich einer von denen bin, die es ganz, ganz furchtbar finden, dass man in der Öffentlichkeit über die jüngere Generation gerne so diskutiert, als wären sie faul und würden nichts auf die Reihe kriegen und haben von gewissen Dingen kein Verständnis, die wir Älteren irgendwie mit dem Löffel gefressen haben. Das ist völliger Blödsinn. Ja, also wenn ich sowas höre, was du hier gerade zum Besten gibst, das ist unglaublich, wie tief du in diesen Themen drin steckst und wie solide die Tipps auch sind, die du insbesondere auch in Bezug auf die Präsenz auf LinkedIn geben kannst. Das ist schon bemerkenswert. Also ich finde das mega spannend und habe natürlich auch immer mal so ein bisschen geguckt, was du da so postest und hin und wieder habe ich ja auch mal was kommentiert und einmal bin ich ja hier fast vom Stuhl gefallen, als ich dann gelesen habe, dass die dich als einer von 30 Finalisten nach London eingeladen haben. Ich glaube, Alibaba war das oder so. Ne? Das ist ja völlig verrückt. Was ist denn das für eine Geschichte?
Es war super cool und es war wieder mal so eine Sache. Ich saß im Urlaub und auf Instagram habe ich so eine Werbeanzeige dafür bekommen. Und dann dachte ich, ich bewerbe mich mal. Und ich hatte es auch schon wieder fast vergessen. Und dann habe ich so eine E-Mail in mein Postfach bekommen, dass du für eine Zwischenfinalistenrunde ausgewählt bist. Und dann musste ich halt nochmal mich sozusagen bewerben. Und dann später haben wir dann die Benachrichtigung bekommen, 30.000 Leute haben sich beworben und ich glaube, es waren 30, ich kenne die genaue Zahl nicht. Und 30 Leute wurden dann auch auserwählt von diesen Leuten, beziehungsweise 30 Finalisten. Und es ging vom Prinzip bei diesem Pitch darum, dass Unternehmen, die Alibaba irgendwie in ihrem Produktionsprozess benutzen, ihr Unternehmen in London auf einer Bühne pitchen dürfen vor Investoren. Und je nachdem konnte man dann auch ein Preisgeld gewinnen. Und das war natürlich eine super Sache für mich. Ich konnte leider kein Preisgeld mitnehmen, aber die ganze Medienpräsenz und allein schon die Geschichte erzählen zu dürfen, ist eine super Sache.
Ey, das ist doch wohl unfassbar, was du da gerade erzählst, oder? Also wir fassen nochmal zusammen. 14 Jahre alt, eigenes Unternehmen. Dann hast du auf Instagram so eine Anzeige gesehen und hast dir gedacht, bei dem Startup-Contest mache ich mal mit. Dann laden die dich nach London ein. Du pitchst mal eben auf der Bühne, auf Englisch, dein eigenes Unternehmen, bist von 30.000 Bewerbern unter den besten 30 gelandet, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist ja, es ist Wahnsinn. Hast du nicht mega Schiss gehabt, als du da auf diese Bühne musstest? Ich meine, als ich 14 Jahre alt war, da hätten sie mich da hochtragen müssen, Dominik, ehrlich jetzt.
für mich war es super schlimm. Also meine Schwester saß neben mir und mir ging es gar nicht mal so gut, als ich da saß. Aber als ich auf der Bühne war, hat sich sogar ganz gut angefühlt, weil ja, ich habe mir in dem Moment gedacht, okay, es sind jetzt 3 Minuten, die ich hier oben stehe und ich will halt wirklich das Allerbeste daraus machen und alles mitnehmen, was geht. Und dann habe ich halt auch genau das gemacht und ich bin super zufrieden. Zum einen für die ganze Möglichkeit und auch mit meiner Leistung selbst bin ich ganz happy.
Und deine Schwester und deine Eltern haben dich begleitet oder wer war dabei?
Meine Schwester, sie ist volljährig und sie begleitet mich auf die ganzen Messen.
Und was hat die gesagt? Die muss doch hin und weg gewesen sein, dass ihr kleiner Bruder da oben auf so einer Bühne steht vor Investoren und mal eben auf Englisch sein Startup pitcht, oder?
Sie war super stolz und sie war auch zufrieden mit meiner Leistung. Vorher war ich immer so ein bisschen, ja, ich war noch nicht so ganz zufrieden mit dem Pitch und habe halt noch wirklich bis in die letzte Minute irgendwie noch irgendwas verändert. Und dann war ich halt noch nervös, ob ich das jetzt alles so im Kopf habe oder ich einen Blackout bekomme. Aber es hat wirklich alles super funktioniert. Und ja, das war schon ein cooler Moment.
Geh mal in das Gefühl nochmal rein, als du das dann durchhattest und von der Bühne runtergegangen bist. Wie hat sich das angefühlt? Als wenn dir ein Berg von den Schultern fällt, oder?
Zum einen das, ich wusste, ich habe es jetzt hinter mir. Zum anderen wollte ich sogar vielleicht nochmal auf die Bühne und ich hatte halt nur so wenig Zeit. Ich wollte vielleicht meinem Unternehmen noch ein bisschen mehr erklären. Und ja, es war eine richtige Euphorie, die ich in mir hatte und eine Zufriedenheit. Und ganz, ganz viele Gefühle. Ja.
Ja, unglaublich. Man sieht auch, wie du strahlst, wenn du darüber sprichst. Und das ist ja auch das Interessante an Situationen, die man, ja, wenn man in der Situation ist, vielleicht gar nicht so schön findet, weil man sehr aufgeregt ist, weil man vielleicht auch ein bisschen ängstlich ist. Hat man übrigens als älterer Erwachsener auch noch regelmäßig, wenn es um Dinge geht, die man nicht kennt, die man zum ersten Mal macht, geht mir nicht anders. Aber dieses Gefühl, wenn man das dann hinter sich gebracht hat, wenn man sich getraut hat, das zu machen, das ist doch wirklich unbezahlbar, oder? Das ist sowas, wo man sich denkt, geil, irgendwie würde ich es jetzt am liebsten gleich nochmal machen. War das bei dir auch so?
Ja, genau, das meinte ich vorhin mit. Ich würde nochmal auf die Bühne gehen und es war einfach ein tolles Gefühl.
Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hast du schon so viel in so kurzer Zeit hinter dich gebracht, hast dein Unternehmen gegründet, bist bei Focus Online mit einem coolen Artikel drin, bist auf LinkedIn erfolgreich, warst in London auf der Bühne, tingelst über die 3D-Druckmessen dieser Nation und baust dir ein riesen Netzwerk auf. Wo geht es mit dir hin, Dominik? Was sind deine Pläne? Was sind die nächsten Schritte?
Bei mir war es so, ich war ja in London und da musste ich einen Pitch für mein Unternehmen schreiben und sagen, okay, was macht mein Unternehmen so richtig besonders? Und mir ist aufgefallen, meine Werbeprodukte sind super cool. Ich möchte aber noch etwas schaffen, was ja was Größeres ist. Und da sitze ich gerade dran. Ich möchte eine Lösung bauen für Unternehmen, um auf Messen herauszustechen. Und ich nutze da verschiedene psychologische Aspekte wie Gamification und so weiter, um bei Leuten psychologisch bewiesen im Kopf zu bleiben. Und ich bin gerade mit ganz vielen Psychologen im Gespräch und bin gerade mitten in der Produktentwicklung. Und da kommt auf jeden Fall noch ganz viel auf LinkedIn. Die Website dazu wird gerade gebaut und das Ziel ist, das strebe ich gerade an, das bis so März 2026 auf die Beine gestellt zu bekommen. Und zum anderen gleichzeitig ist gerade ein riesen Thema für mich, meine Produkte wirklich in andere Online-Shops zu bringen, um damit halt ja mehrere Beine zu haben, auf denen ich dann mein Unternehmen bauen kann.
Klappt das gut mit den Online-Shops? Wird das gut angenommen? Also hast du da offene Türen oder musst du da auch ganz schön kämpfen, um da reinzukommen?
Es ist aktuell das Problem, dass ich halt noch sehr auf die Stückmenge, die ich pro Tag produzieren kann, begrenzt bin, weshalb die Firmen erstmal garantiert haben wollen, okay, wenn jetzt eine Anfrage von 10.000 Stück pro Tag kommt, wie machst du das? Dann wollen sie Qualitätssiegel haben, dass meine Produkte auch einen gewissen Standard einhalten und so weiter. Da sitze ich halt gerade dran, das alles ja reinzuholen, aber es läuft eigentlich ganz gut.
Das heißt, auch da muss man echt Durchhaltevermögen beweisen und einfach dranbleiben und auch gucken, inwiefern man auf die Anforderungen des Marktes letzten Endes auch reagieren kann, ne? Weil das ist ja auch ein Thema, was man, glaube ich, immer so ein bisschen im Auge haben muss. Ich frage mich auch immer, ich komme ja, vielleicht hast du es gesehen, ich komme ja selber aus einem Bereich, der mit Drucken zu tun hat, ne? Also ich verkaufe keine 3D-Drucker, sondern die anderen, mit denen man Papier schmutzig macht. Wir selbst beschäftigen uns nicht mit 3D-Druckern. Ich habe mich auch immer gefragt, warum. Aber ich bin auch nie tief genug in diese Materie eingestiegen. Aber ich frage mich schon, wo der Weg des 3D-Druckens tatsächlich hingeht. Wie siehst denn du das Thema in Zukunft? Was wartet da auf uns? Wird das noch relevanter, als es schon ist?
Ich war letzten November auf einer Messe und habe gerade diese Frage mit ganz vielen Unternehmen diskutiert und ganz viele Fragen gestellt. Und zum einen kann man sagen, dass der 3D-Druckmarkt jedes Jahr um 30% wächst. Das kommt halt vor allem dadurch, dass die Drucker immer benutzerfreundlicher werden. Man vermutet, dass bis Ende 2040 so gut wie jeder Haushalt beziehungsweise jeder zweite Haushalt einen eigenen Drucker bei sich zu Hause haben wird. Und weil die eben so benutzerfreundlich sind. Ich glaube, da kommt dann auch ganz viel mit KI, dass man sagen kann, okay, ich habe dieses Ersatzteil, ich lade jetzt ein Foto hoch, ungefähr so soll das aussehen, es erstellt mein Modell und am Ende wird es gedruckt. Da glaube ich, wird es jetzt in den nächsten Jahren hingehen.
Okay, und ist das für dich gut oder schlecht, wenn dann jeder selbst einen 3D-Drucker zu Hause hat und sich seine Ersatzteile und Schlüsselanhänger druckt?
Für mich anfangs war es ein Problem, weil ich mir dachte, okay, mein eigener Markt wird sinken, weshalb ich auch von diesem B2C weggegangen bin, also dass ich nur für Kunden, also für Privatpersonen drucke. Ich produziere jetzt eben für Unternehmen, was bedeutet, beziehungsweise ich will mit meinen Druckern wachsen, ich will mich der Zeit anpassen und dann sagt man zum Beispiel auch, okay, man holt Industriedrucker, das heißt, nicht jedes Unternehmen kann sich dann trotzdem noch für 200.000 Euro einen Industriedrucker kaufen, der dann aber halt genau diese Anforderung braucht. Also man guckt dann immer noch, dass man in einer Nische ist, die dann eben so nicht mehr bedient wird. Aber jetzt erstmal, sagen wir mal, die nächsten 10, 15 Jahre werden Werbemittel trotzdem noch genauso gut, vermutlich zumindest, laufen.
Das heißt, du bist jetzt erstmal relativ safe, dass das bei dir so weitergehen kann, hast aber ja auch schon so ein bisschen geteasert, da kommt mehr, du hast Ideen, du arbeitest da an was. Ist das alles noch top secret oder kannst du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen? Ich meine, die Leute, die jetzt zuhören, sind bestimmt mega gespannt, was sie da so die nächsten Monate auf LinkedIn von dir lesen.
Ich kann aktuell nur so viel erzählen, dass ich daran sitze, dass wir ein physisches Produkt haben, welches aus einem Drucker gefertigt wird und für jede Firma individuell sein wird, welches mit einer App, die auf einem Handy laufen wird, kommunizieren wird. Und dann nutzt man halt verschiedene Aspekte, die dann einen Menschen dazu bringen, mehr von etwas wissen zu wollen. Das heißt, das nennt man Gamification, was es dann halt auch spielerisch macht, damit Spaß macht und nicht so öde ist. Das Ganze ist aber mehr für Privatpersonen messen, also nicht für Geschäftsmessen, sondern für Direktkunden messen gedacht.
Ah ja, okay, verstehe, was du meinst. Okay, spannend. Und das wirst du jetzt in den nächsten Monaten auf LinkedIn mal so ein bisschen pitchen, dass man mal genau weiß, worum es geht, ja?
Ja.
Dann genau, dürfen wir gespannt sein.
Was jetzt gerade okay. Was das Thema für die nächsten Wochen auf LinkedIn sein wird, ist Automatisierung meiner Drucker. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil eben das Problem ist, aktuell laufen die Drucker nur währenddessen ich wach bin, weil ich die Drucker ja händisch noch bedienen muss, die Druckplatten wechseln muss, etc. Da bin ich aber gerade, beziehungsweise ich habe es jetzt so gut wie geschafft, dass die Drucker vollautomatisch laufen können. Dann gibt es ja so einen Sticker, das ist dieser Chip, der wird dann auch vollautomatisch reingemacht. Dann sind zwei Bodenplatten mit Schrauben befestigt, die werden dann auch vollautomatisch reingedreht. Und dann habe ich sozusagen ja so gut wie automatisch einen Chip in einem Paket drin liegen und ich muss nur noch das Versandlabel drauf machen und dann wegschicken.
Sehr gut. Das heißt, du tust alles dafür, damit du möglichst lange ohne Personal auskommst, oder was ist der Plan?
Ja, und ich habe zum Beispiel das Problem, sagen wir mal, ich gehe um 10 Uhr schlafen und dann bin ich bis um 14 Uhr in der Schule. Und das sind halt alles Zeiten, in denen ich nicht produzieren kann. Aber um dieses Ziel von 3000 Schlüsselanhängern pro Tag irgendwie erreichen zu können, muss ich ja 24/7 produzieren können. Und das ist so ziemlich der beste Weg, den man fahren kann.
Spannend, dass du natürlich auch für dieses Problem eine Lösung gefunden hast. Unglaublich, ja. Das heißt, ja, das zahlt sogar schon so ein bisschen auf meine Frage ein, die ich außerdem noch an dich hatte. Nämlich, mich hat natürlich interessiert, ob du überhaupt noch Freizeit hast und Zeit mit deinen Freunden. Weil wenn du zur Schule gehst, Produkte produzierst, schlafen gehst und dann wieder zur Schule gehst, wann bleibt denn da eigentlich mal Zeit, auch mal ein Kerl zu sein, der mit seinen Kumpels weggeht? Also gibt's das überhaupt noch?
Es ist deutlich weniger geworden, das muss ich einfach dazu sagen. Ich probiere es mittlerweile wieder mehr werden zu lassen. Eine Zeit lang war es recht wenig, jetzt wird es langsam wieder mehr. Man nimmt sich dafür die Zeit, man muss sich dafür die Zeit nehmen, wenn man sowas auf lange Zeit machen will. Weil wenn man nur an etwas arbeitet, sei es jetzt das Unternehmen oder die Schule, dann wird man irgendwann, allein schon, weil man so viel Zeit reinsteckt, etwas schlechter, weil man nichts Neues mehr sammelt. Man kommt auf keine frischen Ideen. Weshalb ich mir dafür die Zeit nehme. Aber natürlich, ich habe nicht mehr die Zeit, dass man sagt, okay, jeden Tag mit einem Freund draußen treffen. Aber man guckt, dass es ein Maß gibt, eine Regelmäßigkeit.
Ist der Freundeskreis dadurch kleiner geworden oder stehen die, die immer zu dir standen, auch weiterhin zu dir? Wie siehst du das?
Ich würde sogar sagen, mein Freundeskreis ist eher sogar gewachsen. Jetzt nicht zwingend durchs Unternehmen, sondern einfach, weil ja man durch die Schule und so weiter, ich glaube, das wächst. Bei mir ist es auf keinen Fall gesunken. Also, nee, das nicht.
Also die Balance zwischen dem Business und dem Privatleben ist noch so weit gesund, sagst du, dass das Ganze auch längerfristig funktionieren kann, ja?
Ja, und gerade jetzt nochmal durch die Automatisierung und so weiter habe ich nochmal mehr Zeit, bin nicht an mein Haus gebunden. Das war auch immer ein Problem für mich, weil ich zu Hause sein musste, um die Drucker zu warten und dadurch bin ich jetzt nochmal deutlich flexibler.
Wow, Wahnsinn. Also ich kann es nur immer wiederholen, was du hier zum Besten gibst, ist unglaublich beeindruckend. Und da frage ich mich natürlich, wenn du jetzt die Schule durchgezogen hast dann irgendwann, du bist ja aktuell auf dem Gymnasium, ne, habe ich gesehen, also Abitur und so, klar, wird irgendwie durchgezogen. Was kommt dann? Studieren oder dann fertig und Unternehmen weiter ausbauen? Hast du schon einen Plan dafür?
Für mich ist es jetzt super variable, wie das Unternehmen läuft. Wenn ich sagen kann, okay, ich kann von diesem Unternehmen so gut leben, dass ich mich die nächsten 3 Jahre darauf verlassen kann, dann kann ich für mich entscheiden, okay, ich mache dieses Unternehmen jetzt weiter. Wenn ich merke, es funktioniert nicht so gut, ich mache mit 19 mein Abi, dann bin ich, mache dann 3 Jahre in meinem Unternehmen, dann bin ich 22, dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu studieren. Gleichzeitig, wenn ich sehe, okay, das Unternehmen läuft nicht so gut, dann studiere ich und habe danach noch die Möglichkeit für mein Unternehmen. Es ist immer sehr abhängig davon, wie es in dem Zeitraum läuft. Jetzt gerade ist
und
aber
was
das
wäre so ein Studiengang
Ziel,
für dich, den du machen würdest?
Ingenieurswesen für Maschinen.
Oh Wunder.
Genau.
Genau. Cool. Aber du wolltest eben noch was sagen. Im Moment ist das Ziel, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau, im Moment ist für mich so der Gedanke, erstmal in meinem Unternehmen weiterarbeiten, weil ich sehe, da ist sehr viel Potenzial dahinter und ich glaube wirklich, dass daraus was Schönes, Großes wachsen kann langfristig, wenn man es eben gesund wachsen lässt.
Das ist ein super cooles Schlusswort, Dominik, weil das passt so gut zu all dem, was du hier gesagt hast. nämlich diese Ausdauer zu haben, es wirklich durchzuziehen und vor allen Dingen auch mit Leidenschaft daran zu arbeiten, dass es immer weiter wächst und gerne auch ein bisschen langsam wächst, so wie du es gerade dargestellt hast, aber eben kontinuierlich wächst. Und ich glaube, wenn du dir diese Leidenschaft an dem, was du tust, bewahrst, dann wird da mit Sicherheit auch was ganz Großes draus. Ich bin total begeistert davon, was du machst. Ich bin begeistert davon, wie du das auch auf LinkedIn darstellst und wundere mich überhaupt nicht darüber, dass so viele Menschen großes Interesse daran haben, wie das bei dir weitergeht. Und kann dir nur für die Zukunft alles, alles Gute wünschen und hoffe ganz, ganz stark, dass das mal ein riesengroßes Ding wird und du dann mega stolz auf diese Zeit zurückblickst. Dominik, ich danke dir vielmals, dass du dabei warst heute.
Vielen Dank auch von mir für einerseits die Möglichkeit, auch gerade die netten Worte und hat mir super viel Spaß gemacht.
Und wenn ihr gerne mehr über Dominik Skalay und sein Unternehmen erfahren wollt, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Selbstverständlich verlinken wir dort auf Dominiks LinkedIn-Profil und ihr habt die Möglichkeit, jederzeit mit ihm direkt Kontakt aufzunehmen, Rückfragen zu stellen, positive Anmerkungen zu machen oder auch mal das ein oder andere Werbemittel zu bestellen. Vielen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.